da sind wir wieder.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Ist Klüger nicht weniger Podcast.
Schön, dass du wieder dabei bist und diese Folge ist perfekt für dich, wenn du ein richtiger Mario Kart Spieler bist, wenn du gerade so richtig gut im Rennen bist und dann plötzlich so im Sand feststeckst. Und
oder so von dieser blöden Regenbogenbahn runterfällst.
Oh, ja, und dann kommt dieser Kerl mit der Wolke und muss dich erstmal wieder zurück auf die Bahn bringen und dann musst du das Rennen fortsetzen. Genauso ist es ein bisschen mit dem Thema Rückschläge, denn wir alle haben immer mal wieder das Gefühl oder wir haben vielleicht eine Ernährungsumstellung oder wir wollen abnehmen und vielleicht sind die ersten Kilos schon runter und irgendwie merkt man auch, wie gut einem das alles tut und wie schön das ist und dann kommt so plötzlich das Leben, weil dann kommt so plötzlich diese große Sandblockade beim Mario Kart Spielen oder das Tal beim Regenbogenboulevard oder wie auch immer so und plötzlich ist man raus.
Ja, und wir sind dann heute der Typ mit der Wolke, der dich dann wieder auf die Bahn setzt und dann musst du dein Rennen weiterfahren.
Exactly, genau, denn nur so kommst du ja letztlich auch an dein Ziel, wenn du es fortsetzt. Aber viele sind, wenn sie quasi einmal in den Sandberg da stecken, ja leider sehr entmutigt. Und darüber sprechen wir heute, warum Scheitern einfach dazugehört, warum es dazugehört, auch einfach mal von der Bahn abzukommen und wie du in Zukunft konstruktiv mit Rückschlägen umgehen kannst. Wir geben da heute einen groben Überblick über das Thema. Wir sprechen zum Beispiel darüber, warum Rückschläge normal sind, warum Rückschläge sogar wichtig sind, warum Rückschläge jeden betreffen. Wir geben zum Schluss der Podcast-Folge noch eine kraftvolle Technik mit, wie du in Zukunft besser mit Rückschlägen umgehen kannst. Und falls du Member bei Abnehmen und Kalorien zählen bist, dann kannst du dich am besten jetzt direkt einmal in den Member-Bereich einloggen, denn ich habe einen Livestream zu dem Thema Rückschläge gehalten, wo du noch viel, viel mehr kraftvolle Techniken findest. Also schau dir den Livestream gerne einmal an. Und wo wir gerade bei Abnehmen und Kalorien zählen sind, möchtest du die große Ankündigung machen?
Jawohl, also für alle, die dich schon gewartet haben, wir öffnen endlich wieder die Türen zu unserem Abnehmen ohne Kalorienzählen-Programm. Das passiert ja immer nur wenige Male im Jahr, so 4 bis 5 Mal, damit wir einfach auch wirklich alle optimal betreuen können. Und jetzt heute, der 22.06., öffnen wir wieder. Wenn du das also aktuell hörst, hast du jetzt die Möglichkeit, wieder einzusteigen. Noch bis zum 29. geht die Anmeldung und dann geht es gemeinsam wieder los mit unserem Basiskurs, wo du erst einmal alle wichtigen Sachen lernst zum Thema Ernährung und auch die wichtigsten ernährungspsychologischen Tipps. Mhm. Das sind ungefähr 4 Wochen plus eine Nachbereitungswoche und dann geht es für alle, die es noch wollen, noch vertiefender weiter. Das Besondere an unserem Membership ist eben, obwohl es eine Membership ist, wir zielen eben nicht darauf ab, dich dauerhaft darin zu halten, sondern wir bringen dir unser Konzept bei. Und dann behalten wir dich gerne so lange dabei, wie du dafür brauchst, um das für dich umzusetzen, supporten dich da mit verschiedenen tiefergehenden Masterclasses oder auch individuellem Support, unbegrenzt tatsächlich über WhatsApp und E-Mail. Und dann freuen wir uns, wenn du dann sehr bald auch die Kündigung einreichst und sagst, ich kann es jetzt von alleine.
Abnehmen ohne Kalorienzählen ist die Membership, die dafür da ist, um gekündigt zu werden.
Bisschen wie Parship. Ich glaube, die hatten auch mal so eine Werbung, dass es dafür da ist, deinstalliert zu werden.
Hatten sie das und haben sie nicht mehr. Das heißt, vielleicht haben wir da eine schlechte Werbung. Okay, nein, aber wir freuen uns wirklich, jetzt mal im Ernst, wir freuen uns wirklich über Kündigungen tatsächlich, weil das oftmals einhergeht mit, ich habe jetzt irgendwie mein Ziel erreicht oder meine 5 Kilo abgenommen oder meine 10 Kilo abgenommen und ich fühle mich so gut und so wohl und ich weiß, ich habe hier noch so 2, 3 Kilo, aber ich weiß, diesen Weg kann ich jetzt auch alleine weitergehen, weil ich es verstanden habe, weil ich es verinnerlicht habe. Das ist genau das, was wir mit Abnehmen oder Kalorien zählen wollen.
Ja, und ich würde sagen, damit genug der Werbung. Jetzt geht es wieder um das Thema Rückschläge und wir starten direkt rein. Ganz wichtig zu wissen noch, wir berufen uns jetzt hier viel auf persönliche Erfahrungen und so weiter. Viele Teilnehmer erleben das auch immer mal wieder zwischendurch und das ist eben ganz normal. Und jetzt gehen wir einfach mal darauf ein, warum das normal ist und wie man eben damit umgehen kann. Denn ich würde so weit gehen und sagen, niemand ist jemals erfolgreich an ein Ziel gekommen, ohne dass es den einen oder anderen Rückschlag auf dem Weg gab. Und ganz plump gesagt, der Unterschied zwischen jemandem, der es schafft und der es nicht schafft, ist es halt einfach mit diesem Rückschlag richtig umzugehen. Und wie du das machst, das erfahren wir jetzt. Aber erstmal geht es darum, warum ist denn das eigentlich so normal und warum ist es sogar wichtig, dass du Rückschläge haben musst, um an dein Ziel zu kommen.
Grund Nummer eins ist, dass Veränderungen einfach schlichtweg anstrengend sind. Also wenn du das Gefühl, also wir haben alle unsere Gewohnheiten und wir haben alle unsere Routinen, die wir über Monate oder wahrscheinlich auch sogar über viele, viele, viele Jahre aufrechterhalten haben. Ich habe übrigens noch eine separate Podcast-Folge zum Thema Gewohnheiten oder warum Gewohnheiten auch so schwer zu brechen sind. Also kurz eine Empfehlung auch für diese Podcast-Folge, wo ich das alles nochmal genauer erkläre und warum Veränderungen für unser Gehirn oder gerade auch langfristige Veränderungen für unser Gehirn auch so anstrengend sind. Also wir haben verschiedene Areale im Gehirn, die für automatisierte Prozesse zuständig sind. Also vielleicht kennst du auch so diesen Autopilotenmodus, wo du so wie automatisiert zur Schokolade greifst. Das sind einfach Gewohnheiten, die sich in dir so fest verankert haben, dass sie in einem speziellen Teil des Gehirns sind, dass dieser Prozess komplett automatisch ablaufen kann. Während alles, was du neu lernen musst, erst einmal als Gewohnheit aufgebaut werden muss. Und das ist eben auch anstrengend. Und gerade wenn wir irgendwie müde sind oder so, dann liebt es unser Gehirn eben auf die Pfade zurückzugreifen, die wir schon kennen und können. Und das sind eben oftmals die ungesunden Gewohnheiten.
Man kann vielleicht ganz vereinfacht sagen, das Leben ist so kompliziert, dass unser Gehirn das in Gewohnheitsmuster abspeichern muss.
Ja.
Und zum Beispiel Autofahren finde ich ein gutes Beispiel, ne? Also dieses Schalten zum Beispiel, falls du einen Schaltwagen fahren kannst, wenn das einmal drin sitzt, dann sitzt das drin, kriegst du es auch so schlecht wieder raus. Oder auch wenn du es kennst, einen Arbeitsweg zu fahren, vielleicht kennst du das, wenn du im Gedanken versunken bist und du fährst irgendwo ganz anders hin und plötzlich bist du auf dem Weg zur Arbeit, weil du einfach unterbewusst gefahren bist. Das sind diese Gewohnheiten, die dein Leben eigentlich total vereinfachen. Und das ist aber super schwer zu brechen. Und das liegt gerade bei so ungesunden Ernährungsgewohnheiten, ist das ein bisschen sehr, sehr tricky. Denn die lassen sich sehr schnell auf eine Art und Weise, wie wir sie nicht haben wollen, erlernen. Und das liegt nämlich daran, dass unser Gehirn total gut mit kleinen, kurzfristigen Belohnungen Gewohnheiten erlernen kann. Ne? Das heißt also, eine Belohnung stellen oft so die Gewohnheiten, die ich nicht haben will, die zum Beispiel ständig Schokolade zu essen. Ne? Das ist ja eine ungünstige Gewohnheit. Aber diese Gewohnheit selber, die hat schon eine Belohnung mittendrin, nämlich die Schokolade. Ne? Also wenn ich Schokolade esse, dann passiert in meinem Körper physiologisch wirklich etwas durch den Zucker, durch den Fett und so weiter. Und das stellt so eine Belohnung dar, die diese Gewohnheit, das einfach zu tun, sehr, sehr schnell implementiert. Das ist ein bisschen so, als wenn dir beim Autofahren immer wieder jemand auf die Schulter klopft und sagt, richtig gemacht, schön, sehr gut, ne? Da abzubiegen war richtig, dann lernst du sehr schnell, okay, da abzubiegen ist richtig. Und das ist ganz schwierig, sage ich mal, das auch dann wieder zu entlernen, aber da haben wir quasi am Ende noch eine Technik zu, wie man das sozusagen gegenkoppeln kann, die sehr, sehr, sehr kraftvoll ist, wo man diese kurzfristige Belohnung sozusagen schaffen kann für die gute Seite, für die gutes Verhalten, das gute Verhaltensmuster zu bekommen. Und das ist auch ganz wichtig. Genau.
Genau. Und dazu kommt noch, dass Fortschritte selten linear verlaufen. Also wenn man Leute fragt, wie sie sich so ihren Abnehmverlauf vorstellen, dann ist es oftmals so eine gerade Kurve, die konstant nach unten geht. So, oder und gerade wenn man zum Beispiel sich zum Abnehmen auch ansieht, ist das niemals im Prozess eine konstante Kurve, die nach unten geht. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr selten. Es ist oftmals so, man nimmt 2 Kilo ab und dann nimmt man wieder 500 Gramm zu und dann hat man vielleicht bessere Phasen und dann läuft alles schneller und dann ist man wieder so ein bisschen raus und dann hat man wieder ein bisschen zugenommen und so weiter und so fort. Also wenn man sich Gewichtsverlaufskurven über 12 Monate zum Beispiel ansieht, geht es eigentlich nie konstant nach unten, sondern das ist immer so ein Auf und Ab und Auf und Ab und Auf und Ab. Aber insgesamt die Grundkurve, die Grundtendenz geht nach unten. Mhm. So. Und genauso kann man sich auch so das Thema Rückschläge mehr vorstellen oder generell, wenn wir in verschiedensten Bereichen Fortschritte machen, die verlaufen irgendwie immer so in Wellen, in Auf und Ab, in Auf und Ab und überhaupt nicht linear.
Ich finde, ein schönes Beispiel ist unser Kaffeekonsum. Und ich finde, das wirkt auch nochmal oder wirft nochmal eine besondere Bedeutung auf die Interpretation von so einem Rückschlag. Denn viele Rückschläge sind gar keine echten Rückschläge.
Oh, kannst du es nochmal sagen?
Viele Rückschläge sind gar keine echten Rückschläge. Das liegt einfach an deiner Interpretation, dass du es als solchen wahrnimmst. Wir haben zum Beispiel unser Kaffeethema. Ja, oh ja. Wenn du unseren Podcast kennst, dann kennst du unsere Kaffeeproblematik. Ja, wir versuchen immer mal wieder weniger Kaffee zu trinken. Und man könnte den Eindruck gewinnen, wir haben das ja gar nicht im Griff. Mhm. Trotzdem ist es bei uns, hat es bei uns eigentlich bei dieser Kaffeeproblematik eigentlich niemals einen Rückschlag, einen echten gegeben. Ja, schon irgendwo, aber irgendwie auch nicht. Denn es war mehr oder weniger eigentlich eine wellenförmige Verbesserung. Ne? Ich mache ein ganz plumpes Beispiel, es ist nicht exakt so abgelaufen, aber wir sind gestartet zum Beispiel mit 6 Tassen Kaffee, die wir jeden Tag getrunken haben und gedacht, okay, das ist zu viel. Dann haben wir uns der Problematik angenommen und gesagt, eine Tasse wäre das, was man könnte. Und dann haben wir das geschafft, mit ein bisschen hin und her, nur noch eine Tasse zu trinken und haben gedacht, jetzt sind wir ja am Ziel, eine Tasse und das bleibt jetzt so. Und dann kam der Rückschlag und plötzlich waren wir bei 5 Tassen Kaffee. Das ist immer noch besser als die Ausgangslage, fühlt sich aber an wie ein Rückschlag. Aber es gab eine Verbesserung und von da aus sind wir wieder hingegangen und gesagt, 5 Tassen Kaffee ist zu viel. Eine Tasse war doch das, wir sind vorgenommen. Sind wieder zurück zu einer Tasse Kaffee, haben das eine Weile durchgezogen und gesagt, oh, jetzt sind wir am Ziel, bis der Rückschlag kam. Und plötzlich waren wir bei 4 Tassen Kaffee. Eigentlich kein echter Rückschlag, sondern eine wellenförmige Entwicklung. Fühlt sich aber im ersten Moment, wenn man das nicht so richtig weiß, an, wie gescheitert zu sein. Man ist aber nicht gescheitert, es gab einen leichten Rückschlag. Wir sind aber inzwischen bei 4 statt 6 Tassen Kaffee. Und so geht das immer weiter. Ne?
Long story short, momentan bin ich bei 1 Tasse Kaffee.
Ja, ich bei zwei kleinen und für mich ist das erstmal so das Ziel, wo ich bleiben möchte.
Ja, also ich pendle momentan so zwischen 1 und 2 Tassen Kaffee und das ist ja auch gesundheitlich total gut und total in Ordnung. Aber so 3 Tassen an einem Tag hatte ich wirklich selten. In letzter Zeit.
Absolut. Ja. Also wenn man sich diese Entwicklung einfach anguckt, dann merkt man, dass da ganz viel passiert ist und es eigentlich eher so eine wellenförmige Verbesserung war, als dass es da wirklich ernste Rückschläge gab. Aber ich finde das Beispiel halt sehr, sehr griffig. Vielleicht kannst du das anhand dieses Beispiels nachvollziehen und deine Ernährungsumstellung könnte halt genauso laufen, dass du halt irgendwann plötzlich das Gefühl hast, boah, jetzt habe ich es voll raus und dann schleicht sich doch das eine oder andere wieder ein. Ja, dann geht es einfach darum, dass wieder in den Lot zu kriegen und dann immer diese Wellen, ich sag mal, diese Rückschlagswellen werden dann auch immer kleiner.
Genau. Magst du auch noch weiter erklären, warum das Scheitern sogar den Lernprozess fördert?
Ja, das mache ich sehr gerne, weil das, finde ich, ist eine Erkenntnis. Ich habe ja damals diese Zielsetzungs-Masterclass entwickelt für unsere Membership und habe mich da sehr, sehr viel mit dem Thema Ziele und neue Gewohnheiten und so weiter verfolgen, auseinandergesetzt. Und da bin ich auf was gestoßen, was ich super interessant finde. Du brauchst tatsächlich das Scheitern, diesen Schmerz des Scheiterns, damit du überhaupt neue Gewohnheiten etablieren kannst. Und das ist jetzt super interessant. Da kommen wir gleich auch nochmal auf diese Technik am Ende zurück. Die greift nämlich das so ein bisschen auf. Wir hatten ja eben gesagt, dass unser Gehirn eigentlich gerne so diese Gewohnheiten hat, die schon mal drin sind, weil sie das einfach machen. Und das Gehirn braucht jetzt einen Grund, um überhaupt sagen zu können, warum soll ich denn diese bequeme Gewohnheit überhaupt aufbringen und
ändern?
Warum sollte ich das überhaupt ändern? Und das ist der Scheiterschmerz. Ja, also vereinfacht gesagt, stell dir das so vor, du nimmst dir vor, gesünder zu essen, ja, scheiterst daran, weil deine alte Gewohnheit, immer wieder zur Schokolade zu greifen, tief verankert sitzt und dadurch fühlst du dich schlecht. Und wenn du es jetzt schaffst, dich auf dieses dich schlecht fühlen einzulassen, und das klingt jetzt ein bisschen komisch, ja, und das nicht wegzudrängen,
das bewusst wahrzunehmen,
dass sich das nicht gut anfühlt und zu sagen, es ist okay, dass sich das nicht gut anfühlt, ja, da kommen wir gleich, wie gesagt, nochmal zu in der konkreten Technik, dann führt dieser Schmerz dazu, dass dein Gehirn erkennt, oh, irgendwas ist hier nicht gut, ich fühle mich nicht gut. Und deshalb brauche ich eine neue Gewohnheit, die vermeidet, dass ich diesen Schmerz ständig fühlen muss, weil das möchte ich nicht. Wie gesagt, da kommt gleich noch eine sehr konkrete Technik zu. Und deshalb ist es einfach so wichtig, das Scheitern auch als Lernmoment auch anzuerkennen, das einfach notwendig ist, um starke Gewohnheiten zu brechen. Da ganz hart, du musst durch diesen Schmerz durch, sonst wird dein Gehirn keinen Grund sehen, diese alte Gewohnheit zu brechen. Und sehe das als sicheres Zeichen, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Als sozusagen ja einfach als Lernmoment ansehen. Konkrete Technik dazu am Ende.
Genau. Also grob kann man sagen, dass Scheitern oder generell Scheitern, es ist einfach alles eine Auslegungssache. Also wenn du zum Beispiel bei Mario Kart in den Sandhaufen fährst, wenn ich nochmal auf unsere Ausgangslage zurückgehen kann, kannst du sagen, was für ein blödes Spiel, ich kann das überhaupt nicht und ich höre jetzt auf, dieses Spiel zu spielen, dann wirst du nie ins Ziel fahren. Oder du siehst das als Prozess, oh, irgendwie bin ich da, ich habe da zu viel Gas gegeben, ich bin um die Kurve gefahren und vielleicht hat mich auch gerade ein roter Panzer von hinten erwischt, da kommen wir gleich noch dazu, also dass der Alltag auch einfach mal dazwischen kommen kann. Also was ist eigentlich passiert, dass ich in diesen Sandhaufen gefahren bin und dass du daraus lernst und es in Zukunft besser machen kannst. Also diese Rückschläge eben nicht als endgültiges Scheitern zu sehen, sondern als Möglichkeit, dich besser kennenzulernen. Und auch als, wie Daniel das ja auch gerade gesagt hat, als Prozess zu sehen, okay, es gehört dazu und dass ich gerade gescheitert bin, ist eigentlich gerade recht gut. Denn es bedeutet, dass ich mir neue Ziele gesteckt habe und dass ich gerade dabei bin, die zu verfolgen.
Und du weißt dann zum Beispiel, wenn du dieses Gefühl von, oh, scheiße, jetzt fühle ich mich kacke, dann weißt du, dass du mit diesem Gefühl arbeiten kannst und dass du dieses Gefühl nutzen kannst, um deinem Gehirn zu signalisieren, okay, jetzt habe ich die Chance, eine neue Gewohnheit zu erlernen, bei der ich diesen Schmerz nicht mehr fühlen muss. Aber jetzt sage ich es schon wieder, später mehr dazu.
Ja.
Wir gehen mal erstmal darauf ein, wann passiert denn so Scheitern typischerweise? Was wäre normal? In welchen Phasen kannst du wirklich damit rechnen, dass ja, so eine Welle wieder nach oben kommt?
Es ist häufig 3 bis 6 Monate nach einer Ernährungsumstellung. Also theoretisch kann so ein Rückschlag jederzeit kommen. Mhm. Je länger du die Gewohnheit machst, also hier sprechen wir wirklich schon so über 1-2 Jahre oder länger, desto geringer wird die Wahrscheinlichkeit für einen Rückfall. Aber am häufigsten kommen die starken Rückfälle so 3 bis 6 Monate nach der Umstellung. Warum? Weil du dich dann schon gewissermaßen in so einem sicheren Hafen wiegst. Du hast die ersten positiven Erfahrungen gesammelt und du diese Anfangsmotivation und auch diese Anfangsanstrengung lässt dann nach. Bei den Abnehmern ist das oftmals so dieses motivierte Gemüseschnibbeln. Mhm. Nenne ich das mal als Beispiel. Am Anfang wird hochmotiviert Gemüse geschnibbelt. Gerade dadurch, dass man eben auch so motiviert ist, fällt einem das alles auch viel leichter und man hat das Ziel so konkret vor Augen und so. Und vielleicht hat man dann, fühlt sich gut damit, man hat die ersten Erfolge damit. Und so nach 3 bis 6 Monaten hat man so das Gefühl, es ist jetzt eine Routine und diese Motivation dahinter lässt nach. So. Und dadurch, was dann noch dazu kommt, sind dass sich so Gedanken wie, ach, heute nicht, heute ist es nicht so schlimm, ich war die letzten Monate oder die letzten Wochen so gut dran, dann kann ich mir das heute gönnen, dass diese Gedanken gelegentlich natürlich voll in Ordnung sind, aber dass diese Gedanken sich häufen und häufen und häufen und gerade so Situationen wie stressiger Alltag, oder ein gewisser ja, Gruppenzwang so auch dazu kommt. Also, dass man zum Beispiel einen Grillabend mit der Familie hat oder so und sich so diese Ausnahmen dadurch immer und immer und immer häufiger häufiger häufen und dass dann so ein Punkt kommt, an dem man sich wieder auf die Waage stellt, vielleicht sehr frustriert ist darüber, dass die Waage wieder 2, 3, 4, 5 Kilo mehr anzeigt und dann so eine jetzt ist alles egal Phase kommt. Das ist die gefährliche Phase, dieses jetzt ist alles egal Phase kommt. Das nennt sich in der Psychologie den Disinhibition-Effekt.
Das ist eigentlich so ein bisschen, wenn man so diese Erschöpfung hat. Ne?
Ja.
Passiert übrigens interessanterweise, und das ist jetzt so ein bisschen gegenläufig, ne? Also man fängt an mit diesem Ach, es ist nicht so schlimm.
Ja.
Und dieses Ach, es ist nicht so schlimm ist eigentlich ein total wertvoller Gedanke, den wir auch total häufig haben und wo wir eigentlich sagen, wir wünschen uns eigentlich zum Beispiel auch für unser Abnehmen ohne Kalorienzählen-Teilnehmer diesen Gedanken auch mal zulassen zu können. Es ist nicht so schlimm, weil vieles ist einfach nicht so schlimm. Wenn du einmal im Jahr in Urlaub fährst, ja, und es klappt alles nicht so, wie du dir das denkst, dann ist es nicht so schlimm. Das ist Fakt. Mhm. So, ne? Die Sache ist einfach, man muss hier bei den Ausnahmen bleiben. Ne? Also Ausnahmen sind nicht so schlimm. Blöde ist, wenn aus den Ausnahmen eine Regel wird. Und da ist auch jeder so ein bisschen unterschiedlich. Manche kommen auch besser damit klar, einfach dann einfach grundsätzlich keine Ausnahmen mehr zu machen. Oder wirklich sich einfach vorher zu fragen, ist das hier wirklich eine Ausnahmesituation? Ne? Also auch heute trinke ich ausnahmsweise mal ein Bierchen. Okay, was ist die Ausnahme, dass ich jetzt Mittwoch
13 Uhr, ja.
Genau, ein Bierchen trinke. Also ja. Ne, ist es wirklich so, dass gerade, keine Ahnung, ist die Ausnahme, ich komme jetzt, ich habe diesen Mittwoch frei und ich bekomme Besuch von Freunden, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Hey, das ist eine Ausnahme. Okay, dann go for it. Es ist aber die Ausnahme, dass heute Mittwoch ist und ich das die letzten Mittwoche auch schon gemacht habe, aber diesen Mittwoch ist die Wolkenformation ein bisschen anders, ist das keine Ausnahme. Ne?
Und an dieser Stelle kommen wir dann auch gut zu typischen Gedankenmustern, die mit Rückschlägen eben einhergehen. Also, dass man sich recht leicht hinterfragen kann, ist das, was ich hier gerade tue, wirklich eine Ausnahme? Oder schleicht sich die alte Gewohnheit einfach so langsam und sicher wieder ein?
Und da habe ich noch eine interessante Sache mit zu dem Einschleichen. Ne? Und ja. Nochmal, wie tief solche Gewohnheiten drinne sitzen. Dem muss man wirklich oft, also diese Gewohnheiten sitzen so tief manchmal. Und ich erzähle ein Beispiel aus einer Sache, die nichts mit Ernährung zu tun hat. Vielleicht kann man das aber ganz gut greifen. Und dass wirklich ganz kleine Trigger manchmal reichen, um wieder so eine alte Gewohnheit aufzubauen. Ich habe ja jahrelang Brille getragen, weil ich eine ganz, ganz schlimme Sehschwäche hatte.
Daniel war ein Maulwurf.
Ja, genau. Ich habe 12, Dioptrien, ja. Und das führte natürlich dazu, dass ich auch nachts, ich bin ein Mensch, der nachts ein oder zweimal Richtung Klo rennt, aufgestanden bin, mir die Brille aufgesetzt habe oder auch morgens, ne, natürlich erstmal Brille suchen, weil ohne Brille kann ich nicht gucken. Ne? Mhm. So, jetzt habe ich schon seit, wie lange bin
zehn
ich
operiert? Jahre.
Zehn Jahre trage ich implantierte Kontaktlinsen, benötige keine Brille mehr. Das hat Jahre gedauert, bis ich diese Gewohnheit nach der Brille zu suchen abgelegt habe. Und jetzt bin ich vor einem halben Jahr oder so angefangen, nachts und abends eine Blaulichtfilterbrille zu tragen, um besser schlafen zu können. Das ist übrigens eine große Empfehlung an dieser Stelle von meiner Seite. Funktioniert zumindest für mich extrem gut. So, und diese Brille, die setze ich zum Beispiel dann nachts auf, wenn ich Richtung Toilette renne, damit das Licht zum Beispiel von den Straßenlaternen, was reinscheint auf dem Weg dahin oder vielleicht auch Licht, was ich anmache, nicht sozusagen direkt wieder in mir diesen Wachheitsmodus auslöste. Also habe ich wieder diesen Impuls, nach einer Brille zu suchen. Und morgens, wenn ich aufstehe, hatte ich die ersten Wochen immer das Gefühl, ich kann nicht gucken, bevor ich meine Brille aufgesetzt habe, weil ich vergessen habe und nicht wahrgenommen habe, dass in dem Moment, wo ich die Augen aufhabe, ich ja sehen kann oder vielleicht deshalb nicht sehen kann, weil es dunkel ist. Ich habe dann also dieser Impuls war, dass ich zwischendurch wieder zu dieser Brille gegriffen habe und da war in meinem Gehirn gleich wieder diese Gewohnheit, du kannst gar nicht gucken ohne deine Brille. Dabei kann ich mit dieser Brille schlechter gucken als normalerweise. Ne? Und das fand ich einfach nur nochmal so interessant, wie tief diese, ich sag mal, Autobahnen im Gehirn verankert sind und wie lange die auch brauchen, bis die wirklich zu sind.
Ne? Du bist ja wirklich seit 10 Jahren an den Augen operiert.
Ja, genau.
Ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, wollen wir nochmal zurück zu den typischen Gedankenmustern, die bei Rückschlägen auftauchen können?
Ja.
Also, unser Gehirn, das ja Gewohnheiten liebt und Altes liebt und uns ja immer wieder die Tendenz gibt, zu altem Gewohnten zurückzukehren, hat sich so ein paar schlaue Sätze ausgedacht, mit denen du quasi dein Verhalten, von dem du eigentlich weißt, dass es gerade nicht das Richtige ist, mit dem du dein Verhalten recht easy rechtfertigen kannst. Kurzfristig. Es reicht ja aus, denn dann machst du wieder die alte Handlung. So. Und was zum Beispiel ein Satz, der sehr häufig vorkommt, ist, ich kann das gerade nicht. So. Mhm. Ich kann das nicht. Oder ich, generell, wenn wir mal ein bisschen, generell so, diese kurzfristigen Dinge sind, ich habe es mir verdient. Also alles, was dich so kurzfristig Richtung zum Beispiel Snacks essen oder Schokolade essen oder so natscht. Ich habe es mir verdient. Ach, nur heute. Morgen kehre ich wieder zurück zu meinen alten Gewohnheiten. Morgen ist alles wieder normal. Alle anderen machen das auch. Ich will einfach wieder dieses alte Gefühl haben. Also das sind so diese typischen Sätze, die du dir dann denkst, um wieder so zu handeln. Also wenn du in dir spürst, dass du dir gerade wieder sagst, ach, jetzt heute habe ich mir das verdient, dass du das dann an dieser Stelle einmal direkt hinterfragst und dich zum Beispiel fragst, was brauchst du gerade wirklich? Mhm. Was Rückschläge zusätzlich noch triggert, sind so gewisse Gedankenmuster, wie zum Beispiel negative Selbstgespräche. Ich habe es schon wieder nicht geschafft. Jetzt ist alles egal. Ich kann das nicht. Alles in Richtung ich glaube eigentlich gar nicht an mich. Ich glaube eigentlich gar nicht an mich, dass ich das Ganze langfristig schaffe. Besonders beliebter Satz ist auch so, letztes Mal habe ich es auch nicht geschafft, also werde ich es dieses Mal auch nicht schaffen. Und das ist natürlich immer so der Trickpunkt, wenn man schon oft probiert hat, abzunehmen. Man hat ganz viel Erfahrung damit gesammelt, dass es in der Vergangenheit nicht geklappt hat. Und diese Erfahrungen bringt man leider bei jedem neuen Abnehmversuch mit. Und dadurch verstärkt sich eben diese negativen Selbstgespräche Richtung, letztes Mal habe ich es auch nicht geschafft, dann kann ich es also wirklich nicht. Und das sind so diese typischen Sätze, die Rückschläge sehr, sehr triggern und sehr stark verstärken.
Ja, was da halt eben zum Beispiel hilft, ist das Wissen über diesen wellenförmigen Verlauf. Also zu sagen, okay, beim letzten Mal habe ich wirklich nichts aus dem letzten Mal mitgenommen oder bin ich einfach nur in einer wellenförmigen Sache drinne. Und auch man kann, also du kannst ja deine Gefühle so nicht direkt beeinflussen, aber du kannst dieses Gedankenmuster dahinter schon ein bisschen ändern. Und da kommen wir gleich auch nochmal zu, was du anstelle dessen mal als Gedanken versuchen kannst, der einfach sehr kraftvoll ist. Ne? Aber grundsätzlich ist das einfach eine Gefahr, dass man sozusagen lernt, dass man es einfach nicht schafft und deshalb sozusagen da in so eine Scheitergewohnheit auch reinkommt. Ne?
Oh, Scheitergewohnheit. Das finde ich eigentlich gerade einen sehr, sehr schönen Begriff. Also je negativer du über dich selbst denkst oder je negativer deine Selbstgespräche sind, desto eher werden diese Scheitergewohnheiten
getriggert. Genau, und du musst eigentlich aus dieser Scheitergewohnheit eine Aufstehgewohnheit machen.
Ja.
Weil also jeder wird immer wieder in seinem Leben scheitern. Immer und immer wieder. Vielleicht auf täglicher Basis in gewissen Sachen. Und du musst halt für dich ein bisschen entscheiden, machst du die Gewohnheit draus aufzustehen oder machst du die Gewohnheit draus, dir bewusst den nächsten Stolperstein zu suchen und drüber zu fallen. Ja? Das ist, denke ich, so ein bisschen eine entscheidende Sache. Also dann haben wir schon mal so typische Gedankenmuster, würde ich sagen, abgehakt. Vielleicht hast du dich in dem einen oder anderen wiedergefunden. Jetzt wollen wir das Ganze mal auf die positivere Ebene heben und mal gucken, wie kann ich denn mit solchen Rückschlägen umgehen? Wie kann ich die Sache ein bisschen anders betrachten? Ein bisschen was davon haben wir ja schon gezeigt.
Also erst einmal, wie macht man es nicht? Wie geht man nicht gut mit Rückschlägen um?
Ah ja.
Und das ist dieser Gedanke, jetzt muss ich aber wirklich die Pobacken zusammenkneifen und jetzt muss ich noch strenger mit mir werden. Okay, das Gemüseschnibbeln hat nicht geklappt, dann muss ich das quasi die nächsten Tage aufholen, dann muss ich das nachholen. Oder zum Beispiel eine einfache Ernährungsumstellung hat nicht geklappt, dann muss ich jetzt die Saftkur machen. So dieses, das Einfache oder das eigentlich hat alles geklappt, aber dann hat man einen Rückschlag und dann hat man so diesen Gedanken, irgendwie alles strenger zu machen oder sich sogar zu bestrafen. So, weil es die letzten Tage nicht so gut lief, muss man das gefühlt jetzt mit einer schnellen Kur wieder aufholen.
Na, okay. Ich habe da jetzt noch einen Gedanken, der so ein bisschen von dem abgeht, was unsere Notizen sagen.
Ja.
Was man bei diesem Scheitern noch immer bedenken muss, ist so ein bisschen, habe ich mir überhaupt was vorgenommen, was überhaupt geht?
Ja.
Also ist es überhaupt, ist das Ziel, was ich mir vorgenommen habe, überhaupt realistisch gewesen? Oder zum Beispiel, wenn ich mit einer Saftkur abnehmen möchte, dann kann ich das durchziehen, kann damit abnehmen. Aber wenn mein Ziel ist, damit schlank zu bleiben, funktioniert das einfach nicht.
Mhm. Ne?
Und das ist ein bisschen wie dir vorzunehmen, dass du jetzt lernst zu fliegen. Das geht nicht. Du kannst, also es gibt einfach Sachen, die funktionieren nicht. Und genauso gerade im Abnehmbereich, es gibt einfach Diäten und Tricks, die funktionieren nicht. Wenn du die machst, dann musst du scheitern und zwar endgültig scheitern. Weil egal wie sehr du dran glaubst, egal wie positiv du denkst, du wirst es nie schaffen, dass du aus dem dritten Stock aus dem Fenster springst und losfliegst wie ein Vögelchen. Ja? Da muss man dann manchmal ein bisschen um die Ecke denken, wenn du sagst, du willst halt unbedingt fliegen lernen, dann machst du halt einen Pilotenschein. Ne?
Deswegen hier nochmal an dieser Stelle die Einladung. Es gibt leider wirklich sehr, sehr viele Diätprogramme, die wirklich unrealistische Versprechen machen und die einfach Sachen machen, die einfach absolut nicht funktionieren. Und deswegen hier nochmal die Einladung, wenn du da an die Hand genommen werden willst, dann sei gerne bei Abnehmen ohne Kalorienzählen dabei. Denn wir haben das Programm wirklich schon seit 2021, 2022, also auf jeden Fall schon ein paar Jahre, ich komme mit den Jahren immer so durcheinander, aber wir hatten schon über 1000 Member, ich glaube schon über 2000 insgesamt, die durchs Abnehmen ohne Kalorienzählen Programm gelaufen sind und wir kennen die Stolpersteine und wir haben die Erfahrung. Also sei gerne bei Abnehmen und Kalorienzählen dabei. Aber jetzt wieder zurück zum Thema.
Jawohl, genau. Wo sind wir denn jetzt hier gerade geblieben?
Wie wir mit Rückschlägen umgehen können.
Ja, eine ganz einfache Frage immer ist daraus, was kann ich aus diesem Rückfall lernen? Also wenn du dann wieder gestolpert bist, kannst du dich fragen, okay, was kann ich lernen? Da ist vielleicht nochmal so ein kurzer Rückschluss zu dem, was wir eben gerade gesagt haben. Es könnte zum Beispiel auch das Learning sein, das, was ich versucht habe, war nicht realistisch für mich und dann muss man einfach gucken, wie kann man so in diese Richtung gehen, dass man was Realistischeres macht. So, ne? Und sich einfach bewusst machen, dass eben Scheitern ein notwendiger Teil des Prozesses ist. Ne? Ich finde, das wird sehr oft genommen, dieses Beispiel, aber es ist immer noch gut mit dem Laufen lernen. So, ne? Stell dir mal ein Baby vor, was von A nach B will. Und ja, so sie sich sozusagen denkt so, ah ja, okay, die Erwachsenen laufen alle, also stehe ich jetzt auf und laufe dahin. Dann versucht es, das scheitert einmal und sagt sich, ja gut, dann ist das mit dem von A nach B kommen nichts für mich. So, ne?
Witzigerweise denken wir auch als Erwachsenen, dass wir irgendwann fertig sind, dass wir ausgelernt haben.
Ja.
Aber das haben wir nie.
Nee.
In gewissermaßen sind wir alles irgendwie nochmal Babys, die nochmal laufen
lernen. Ja, die ganze lernen. Zeit.
So. Die ganze Zeit, ja, auch wenn wir 80 sind.
Ja, also ich habe mal so einen Spruch gehört und den fand ich ziemlich gut. Woher weißt du, dass du noch nicht fertig bist in deinem Leben, also dass du noch was vor dir hast? So. Und die Antwort ist, ja, wenn du halt noch da bist.
Wenn du halt noch im
Leben bist. Wenn du da bist, dann hast du noch irgendeine Aufgabe, die auf dich wartet. So ist es ein bisschen spirituell. Eigentlich bin ich gar nicht so der spirituelle Mensch, aber ich fand das irgendwie ganz kraftvoll. Ne? Also ich finde halt, Wachstum ist ein unglaublicher Antrieb, auch ganz wahnsinnig wichtig für die Gesundheit tatsächlich. Ne? Gibt es ja auch verschiedene Beobachtungen zu, dass man zum Beispiel, ja, dass einfach ältere Menschen in einem Altenheim, wenn man denen eine Aufgabe gibt, so, ne, wenn, dann sind die einfach wesentlich glücklicher, zufriedener. Also du musst irgendwie...
Leben länger.
Ja, du musst irgendwie so eine Aufgabe in deinem Leben haben, weil wenn du fertig bist, bist du fertig. Ne?
Ja.
Also dann kannst du auch den Sargnagel einschlagen sozusagen. okay, das ist jetzt vielleicht ein bisschen weit gedacht.
Aber das war einfach so dieser Grundgedanke, was kann ich aus diesem Rückfall lernen?
Genau.
Also sich bewusst einmal hinzusetzen und sich zu überlegen, was lief da eigentlich gerade nicht richtig und gerade auch wenn da negative Emotionen hochkommen, die für einen Moment einfach wahrnehmen, statt probieren, sie wegzudrängen.
Ja.
Also wegdrängen macht man ja auch oft im Fall von, jetzt gehe ich es aber richtig an, so ab morgen dann aber richtig. Das sind oftmals einfach nur fade Sätze, die man sich einfach nur für den Moment kurz dahin sagt, damit man sich in dem Moment besser fühlt.
Und ich finde, das ist ein guter Übergang zu der Technik, die wir versprochen haben.
Ja.
Es ist irgendwie so ein bisschen so eine Kombinationstechnik, weil wir haben jetzt so zwei Ansätze, die eigentlich das Gleiche machen. Und ich finde eigentlich den Übergang ganz schön von dem, was du gerade sagst, zu sagen, ja, ab morgen dann richtig, dann schiebe ich das so ein bisschen auf mein Zukunfts-Ich. Und damit gehe ich quasi nicht in Kontakt mit meinem Zukunfts-Ich, sondern tue das Gegenteil. Ich ignoriere eigentlich die Bedürfnisse meines Zukunfts-Ich.
Und das quasi dann wieder alles auf einmal machen muss.
Genau. Mhm. Und sage, ja, der macht das schon. Aber in Wirklichkeit hat Zukunfts-Daniel da genauso wenig Bock drauf wie Gegenwarts-Daniel. Aber man kann, das ist eine Technik, die wir einfach nennen, so ja Gespräch mit dem Zukunfts-Ich, man kann das nutzen, um genau das zu erzeugen, was wir ganz am Anfang besprochen haben, nämlich diese, also Gewohnheiten lernst du dann, wenn du eine direkte Verknüpfung zwischen der Aktion, die du machst, die du als Gewohnheit etablieren möchtest, und einer Belohnung hast, beziehungsweise die Belohnung kann auch das Wegfallen einer Bestrafung sein, sozusagen. Das Wegfallen einer Bestrafung, ne, nämlich dieser Schmerz, der notwendig ist, sozusagen, um diese, wo wir eben von sprachen, Neuroplastizität, also diese Wandlungsfähigkeit des Gehirns auszulösen. Der Wegfall dieses Schmerzes ist im Grunde genommen, vereinfacht gesagt, auch eine Belohnung. Ich reiße das jetzt hier nur an. Deshalb, man möge mir verzeihen, wenn es nicht alles im Detail komplett dem superwissenschaftlichen Stand entspricht, sondern ich versuche das möglichst allgemein zu erklären jetzt, ne? Und die Technik, die man da machen kann, ist einfach einmal wirklich in Gespräch mit dem Zukunfts-Ich zu gehen und sich zu fragen, okay, wie wird sich denn Zukunfts-Ich fühlen? Also konkretes Beispiel. Ich verspüre den konkreten Drang, ich möchte jetzt gerne eine ganze Tafel Schokolade in mich reinschieben. Und anstatt diesem Drang einfach nachzugeben, gehe ich jetzt mal einmal in Gespräch mit meinem Zukunfts-Ich und frage das Zukunfts-Ich, okay, wenn ich das jetzt mache, wie wirst du dich dann fühlen? Ja, und damit hole ich sozusagen diesen also das Zukunfts-Ich, das weiß ja bereits, dass es sich dann nicht gut fühlen wird. Ne? Also ich habe auf der einen Seite dieses ganz kurzfristige, was normalerweise meine Belohnung darstellt, nämlich die Ausschüttung von Glückshormonen und so weiter wegen der Schokolade. Das hat mein Körper automatisch verknüpft. Aber durch das Gespräch mit dem Zukunfts-Ich, was ja aus vergangenen Erfahrungen bereits weiß, wenn ich diese Tafel Schokolade in mich reinschiebe jetzt, sie auch gar nicht genieße, sondern einfach nur stopfe, 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 dann werde ich mich sehr schlecht fühlen. Und indem ich jetzt mein Zukunfts-Ich frage, okay, was glaubst du denn eigentlich, wird das geil sein oder wird das nicht geil sein? Da gibt es auch noch so ein paar genauere Fragestellungen, die man machen kann. Das führt jetzt aber hier zu weit. Aber im Endeffekt holst du damit dieses negative Gefühl sehr viel näher ran und verknüpfst es direkt mit der Handlung Schokolade in mich reinstopfen. Und das macht genau das, diese direkte Verknüpfung zwischen Belohnung und Aktion. Denn du kannst das natürlich auch umdrehen. Frag mal dein Zukunfts-Ich, und da musst du diese Erfahrung dann natürlich auch einmal gesammelt haben. Wie wird es sich denn für dich anfühlen, wenn du jetzt diesen Hieper auf Schokolade hast und dem nicht nachgehst? Und in dem Moment, wo du diese Erfahrung einmal gesammelt hast, und das haben wir jetzt ja ganz viel in der Anti-Süßhunger-Challenge gemacht, ne? Wie viele Nachrichten haben wir bekommen, so, boah, ich hätte nicht gedacht, wie einfach es ist zu widerstehen und wie toll sich das anfühlt, ne? Mhm. So einfach mal nicht seinen Gelüsten nachzugehen, so. Und wenn du diese Erfahrung einmal gemacht hast, ne, das ist dann zum Beispiel auch ein ganz wichtiger oder wertvoller Gedankengang, komme ich gleich nochmal ein bisschen genauer zu, aber du hast diese Erfahrung einmal gemacht, dann führt das dazu, dass du diese Belohnung, dieses, boah, das fühlt sich so geil an, direkt wieder mit der Handlung verknüpfst, die Schokolade nicht in dich reinzustopfen, und du ziehst es wieder direkt zusammen, und das ist wieder gut, um eine Gewohnheit zu lernen, ne?
Ich habe diese ganze Übung ein bisschen für mich abgewandelt, mhm, und möchte das an dieser Stelle auch nochmal gerne vorstellen. Wir haben ja schon eben über die Kaffeeproblematik gesprochen, ja, die uns immer mal wieder einholt. Und wann immer ich einen Hieper auf einen Kaffee habe, mhm, aber weiß, ich brauche den eigentlich wirklich gerade gar nicht, dann frage ich mich, wie würde sich die Zukunfts-Milena von heute Abend fühlen, wenn sie weiß, sie hat den Kaffee widerstanden. Also wenn sie einfach standhaft geblieben ist und einfach bei dem geblieben ist, was sie langfristig möchte und eben nicht diesen kurzfristigen Trieben ausgesetzt war. So. Und ich weiß, mein Zukunfts-Milena, ich von heute Abend, also ich bringe, mhm, dieses Zukunfts-Ich in eine sehr nahe Zukunft, ja, ein, genau, von heute Abend, wird sehr stolz auf sich sein. Die wird in der Tagesreflexion sagen, wow, da hatte ich irgendwie nochmal einen großen Moment von Selbstreflexion und Selbstachtung, mhm, und habe diesen Kaffee einfach nicht getrunken, obwohl ich so diesen Hieper hatte. Und darauf bin ich stolz, dass ich einfach da, ja, so eine gewisse Selbstkontrolle habe, eine positive Art und Weise von Selbstkontrolle habe, dass ich eben nicht immer diese kleinen Impulse habe und mich irgendwie dem immer so ausgeliefert fühle, so, ich habe diesen Drang danach und dann muss ich das machen und so weiter, sondern dass ich einfach selbst entscheiden kann, was ich möchte. Genau, also diesen dieses Gespräch mit dem Zukunfts-Ich verbinde ich immer mit meinem Ich von heute Abend oder von in wenigen Minuten oder in wenigen Stunden. Denn das macht das für mich nochmal viel konkreter. Denn ich bin jemand, der sich visuell eher schlechte Dinge vorstellen kann. Und wenn ich zum Beispiel in einem Gespräch mit mir in 5 Jahren bin, dann kann ich mir das immer nicht so konkret vorstellen wie mit meinem Ich von heute Abend.
Ja, absolut. Genau, es geht um direktes Zukunfts-Ich. Ne? Genau. Da gibt es auch ein paar konkrete Fragen, die man da stellen kann. Haben wir zum Beispiel in den Anti-Snack-Techniken auch drin. Und weil ich weiß gerade gar nicht, ob du die dann im Livestream auch drin hast. Das sieht man dann. genau, also aber das macht eben genau diese Verknüpfung zwischen, holt diese Belohnung des Widerstandenhabens direkt nach vorne oder eben auch diesen Schmerz des Nicht-Widerstandenhabens auch direkt nach vorne, verknüpft das miteinander, macht es dir sehr viel einfacher. Und was man da einfach machen kann, ist ein bisschen, ne, wenn man es nicht so abstrakt möchte, auch wäre einfach ein regelmäßiger Abgleich von Erwartung und Reaktion, um erstmal diese Erfahrung zu lernen, sage ich mal. Ne? Also die Voraussetzung ist immer, Gespräche mit dem Zukunfts-Ich, du musst diese Erfahrung einmal gemacht haben, das mit dem Widerstehen und das mit dem Nicht-Widerstehen, und du musst sie präsent haben. Oft verdrängen wir diese Erfahrung nämlich, und es hilft dabei, wenn du einen bewussten Abgleich von Erwartung und Reaktion, Realität regelmäßig machst, ne? Also du willst diese Schokolade essen, du schreibst einmal für dich auf oder machst das mindestens im Kopf auf einer Skala von 1 bis 10, was glaube ich denn eigentlich, wie geil wird das, bewertest das, und dann machst du das, nachdem du dem nachgegangen bist nochmal, und wirst sehr wahrscheinlich feststellen, boah, war gar nicht geil. Mhm.
Oder nicht so geil, wie ich dachte.
Genau, nicht so geil, wie ich dachte,
ja.
Ist oft das, was du feststellen wirst. Ne? Wenn du zum Beispiel feststellst, es war total geil, ist das ja auch mal okay. Ne?
Ja.
Und genauso kannst du es andersrum machen, und darin steckt, finde ich, nochmal mehr Kraft. Einfach mal das feststellen und dann, und das finde ich eine ganz interessante Gedankenweise, zu sagen, beim letzten Mal habe ich nicht widerstanden und das fühlte sich schlecht an. So, und anstelle jetzt zu denken, beim letzten Mal habe ich nicht widerstanden, also kann ich es dieses Mal auch nicht, einfach mal zu denken, also widerstehe ich dieses Mal einfach. Und gucke mal, wie sich das anfühlt.
Ja.
Und interessanterweise funktioniert das total oft. Ich weiß, das klingt völlig bescheuert, ne? Aber einfach dieses Denkmuster ändern von, ich habe das letzte Mal nicht geschafft, schaffe ich dieses Mal auch nicht, hinzu, du sagst immer gerne die Forscherbrille aufsetzen, ich habe diesen Impuls und ich probiere einfach mal aus, wie sich das anfühlt, wenn ich dem nicht nachgebe.
Ja.
So, und dann auch diese Bewertung wieder machen. Vorher Skala 1 bis 10, nachher Skala 1 bis 10. Und dann wirst du feststellen, du wirst vorher wahrscheinlich denken, boah, es wird total schwierig. Und dann wirst du mit dieser Denkweise plötzlich merken, boah, das war nicht nur nicht so schwierig, wie ich dachte, sondern es hat sich auch noch richtig gut angefühlt. Ne? Und dann haben wir wieder diese Verknüpfung. Also ja, ist vielleicht auch in einem Podcast relativ schwer zu greifen, deshalb schaut auch nochmal in den Livestream rein mit ein bisschen, ich sag mal, bildlicher Hintermalung, auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich würde sagen, das ist eigentlich so die Haupttechnik,
ja.
Ne, dieses Zurückholen, und da kommen wir einfach nochmal in so ein bisschen so paar, ich sag mal, konkrete so Praxis-Alltagstipps rein, würde ich mal sagen, ne?
Genau, also du hattest gerade schon das Thema Forscherbrille aufsetzen angesprochen, und das würde ich als Tipp auch nochmal mitgeben. Pass auf, wo du in Momente der Selbstverurteilung gerätst. Also wenn du zum Beispiel was nicht geschafft hast, kannst du auf viele verschiedene Arten und Weisen darüber denken. Ich glaube, die meisten denken dann, oh, ich bin so dumm, wie konnte ich, so, ich habe überhaupt keine Selbstdisziplin, oh, ich schaffe das alles nicht und so weiter und so fort. Und das ist nicht gerade förderlich, aber wenn man dann so diese Forscherbrille aufsetzt und einfach mal überlegt, ja okay, was wäre dann, wenn ich mal widerstehen würde, wie würde ich mich dann fühlen? Einfach neugierig sein und einfach ein bisschen wie ein Kind sein und einfach wieder gucken, was funktioniert für einen nicht. Und da hilft es auch, sich gewissermaßen Zeit zu nehmen, um mal zu reflektieren, was hat für mich gepasst, was hat für mich nicht gepasst, was war der Auslöser, wie kam ich überhaupt zu diesem Rückfall und wie habe ich reagiert, und mal so ganz theoretisch, welche weiteren Möglichkeiten gäbe es noch zu reagieren auf diese Situation?
Ja. Ich würde ganz kurz noch einen Einschub machen an dieser Stelle,
ja.
Weil jetzt haben wir so ein bisschen auch gerade so mit diesen Selbstvorwürfen, das ist ja oft ein Thema des emotionalen Essens.
Ja.
So, und das wiederum ist ein ganz neues Thema wieder, ne? Weil jetzt reden wir so allgemein über Rückschläge. Rückschläge können aus unterschiedlichsten Gründen passieren, aus Gewohnheit einfach nur. Aber zum Beispiel gerade dieses Emotionale, wenn du merkst, du bist da in diesem Selbstvorwurfsthema drin. Auch dazu gibt es für Abnehmen ohne Kalorienzählen-Member eine Livestream-Aufzeichnung, die du in den Masterclasses findest. Die sind natürlich dann auch immer alle nach den Themen benannt. Schau da unbedingt mal rein. Und es gibt auch eine passende
Masterclass, dein Essverhalten verstehen und verändern.
Genau, das gibt es auch noch in unserem Kurs. Und es gibt auch eine Podcast-Folge dazu, die das wieder ein bisschen, ich sag mal, rudimentärer anspricht. Aber für alle, die natürlich keine Member sind, können dann zumindest mal so ein bisschen reinschnuppern. Gibt es auch dazu. Einfach mal suchen. Vielleicht schaffen wir es ja noch, die zu verlinken.
Ganz genau. Ja, ansonsten ein weiterer konkreter Praxistipp für den Alltag wäre, wenn du ein positives Ereignis quasi hattest, was auf deine langfristigen Ziele einzahlt. Also du möchtest abnehmen, du möchtest gesünder leben und du hast es geschafft, mal einer Schokolade zu widerstehen, obwohl du das vorher nie so wirklich geschafft hattest, dass du dir diesen Moment in deinem Kopf abspeicherst, dass du dir einmal vor Augen fühlst, wie gut du dich deswegen gefühlt hast, wie stolz du auf dich warst, dass du es mal geschafft hast, dass du eben nicht quasi Opfer deiner kurzfristigen Triebe bist, sondern dass du eben auch die Kraft und die Macht hast, bewusst zu wählen, was du möchtest und auch danach zu handeln.
Ja, absolut. Also da sind wir wieder bei diesem Abgleich von Erwartung und Realität. Eigentlich dieser ständige Abgleich, dass man sozusagen einfach bewusst die Situation wahrnimmt, die beschleunigt einfach unglaublich deinen Lernprozess. Ne? Während wenn du das nur unterbewusst machst, brauchst du vielleicht 100 Versuche, bis du verstanden hast, diese Schokolade in dich reinzustopfen, tut dir schlecht und ihm zu widerstehen, tut dir gut. Und wenn du das aktiv mit dieser bewussten Bewertung, brauchst du vielleicht nur 10 Versuche, bis du es verstanden hast. Ne? Aber einfach, ja, da ist man so ein bisschen mehr ja, im Hier und Jetzt sein, in der Wahrnehmung sein, wahrzunehmen, was tut mir wirklich gut und damit wieder diese Connection, diese direkte Connection, die ich für eine Bildung einer Gewohnheit brauche, nämlich die Belohnung direkt damit verknüpfen. Weil das ist ja oft das Problem bei einer gesunden Ernährung, dass die Belohnung eigentlich sehr weit in der Zukunft liegt.
Ja.
Und damit holen wir die Belohnung eigentlich sehr nah dran. Also die Gewohnheit, die ich will, ist eine gesunde Ernährung. Und normalerweise sagt man, die Belohnung ist dann ein fitter Körper. Das macht es aber schwer zu widerstehen, weil die kurzfristige Belohnung ist ein kurzfristiges Hochgefühl, was ich durch eine ungesunde Ernährung bekommen kann, rein körperlich. Und wenn einfacher ist es, das jetzt dagegen zu stellen und sagen, die Freude am Verzicht zu finden. Das klingt jetzt auch wieder total wild, aber wenn du es ausprobiert hast, wirst du verstehen, was wir meinen. Das gibt dir eine unglaubliche Lebenskraft einfach wieder zurück und zu sagen, naja, ich widerstehe alleine schon deshalb diesem Drang, weil sich das so geil anfühlt, selber in der Kraft zu sein.
Und gerade in unserer heutigen obesogenen Umwelt, in der quasi Verführungen an jeder Ecke sind, und es uns einfach nicht gut damit geht, immer alles anzunehmen.
Genau, also es ist ja heutzutage auch so ein bisschen so ein Trend zu sagen, ja, man soll nicht so toxisch sein, man soll sich alles gönnen und so weiter, aber wir leben dafür in der falschen Umwelt. Wenn du dir alles gönnst, was dir über den Weg läuft, funktioniert einfach nicht. Das geht nicht, da so kannst du kein glückliches Leben führen. Es gibt auch diesen Spruch, Glück liegt darin oder in der Fähigkeit, sinngemäß, das, was du jetzt gerade willst, dem unterzuordnen, was du langfristig willst.
Und es geht uns hier ja auch gar nicht darum, nie wieder Süßigkeiten zu essen.
Absolut oder so. Nicht.
Absolut nicht. Aber es geht uns vor allem darum, wieder in die eigene Power zu kommen, wieder in die eigene Kraft zu kommen, eigene Entscheidungen zu treffen und die auch und diese Ziele auch zu verfolgen, ganz egal, wie in welcher obesogenen Umwelt wir gerade leben.
Ja.
Okay, ich würde sagen, kommen wir so langsam mal zum Fazit. Fazit oder so eine Zusammenfassung von dem, was wir gerade erzählt haben. Also ganz wichtig zu verstehen, und ich denke, da haben wir heute sehr viel drüber gesprochen, ist, dass Rückfälle Teil des Prozesses sind. Und zwar wichtige Teile des Prozesses sind, an denen du lernen und wachsen kannst. Also Rückschläge sind was Gutes. Es gibt allerdings auch viele Stolpersteine bei Rückfällen, und die liegen oftmals in unseren Selbstgesprächen versteckt. Also sowas wie, ich kann das nicht, oder ach, heute ist es egal. Und insbesondere wird es dann kritisch, wenn wir einen Rückfall als Scheitern betrachten. Mhm. Sobald wir Rückfälle als Scheitern betrachten, ist es auch ein Scheitern, weil dann hören wir ab diesem Moment auf und wir haben nicht draus gelernt.
Ja, also gescheitert bist du erst dann, wenn du beschließt, nicht wieder aufzustehen.
Ja, genau. Und das macht natürlich auch spätere Abnehmversuche nochmal umso schwerer, weil du in deinem Kopf ja auch schon abgespeichert hast, ich kann das nicht. So, und deswegen wird das auch in Zukunft nicht funktionieren. Also setz da auf jeden Fall die neugierige Forscherbrille auf, wende die Technik an, die wir dir in dieser Podcast-Folge vorgestellt haben, und wenn du mehr darüber wissen und erfahren möchtest, dann schau dir auch gerne den passenden Livestream an zum Thema mit Rückfällen umgehen, den wir in unserem Abnehmen ohne Kalorienzählen Member-Bereich haben. Und falls du noch kein Member bist, hast du jetzt wieder die Möglichkeit, bei der nächsten Runde Abnehmen ohne Kalorienzählen dabei zu sein. Also die Anmeldungen sind ab jetzt geöffnet. Sonntag, 22.06. ist das Datum, bis nächste Woche Sonntag, also den 29.06. kannst du dich für die nächste Runde anmelden. Und übrigens haben wir eine tolle Teilnehmerin, Barbara. Die hat auch an Abnehmen und Kalorienzählen teilgenommen, und wir schließen die Podcast-Folge mal mit dem ab, was sie
uns als Feedback eingesprochen hat, quasi, ja, sozusagen. Weil genau. Das ist ja irgendwie ganz, sie hat uns eine ganz tolle E-Mail geschrieben, und wir fanden irgendwie die Idee schön, dass ihr auch meine Stimme dahinter hören könnt, und vielen Dank nochmal an dieser Stelle an Barbara, dass du das übernommen hast, weil wir fanden das Feedback halt so toll, dass wir gesagt haben, es wäre irgendwie schön, wenn man das mal hören könnte und vielleicht nicht mit Milenas Stimme.
Genau, deswegen hat uns Barbara eine Sprachnachricht geschickt, und die spielen wir jetzt mal ab.
Hallo, mein Name ist Barbara und ich werde dieses Jahr 50 Jahre alt. Ich habe während den letzten 3 Jahren etwa 10 Kilogramm zugenommen. Die höchste Gewichtsanzeige war 72 Kilogramm bei 1,62 Meter. Ich habe schon viele Diäten ausprobiert, auf Süßigkeiten verzichtet, weniger gegessen, aber die Kilos blieben. Ich dachte, das läge an meiner Schilddrüsenkrankheit und den Medikamenten oder den Wechseljahren. Ich schämte mich für meine Speckröllchen. Auf Instagram begegnete ich Milenas Rezept. Im Januar 2025 kaufte ich mir Milenas Rezeptbuch »Iss klüger, nicht weniger« und kochte daraus. Dann wurde ich Ende April 2025 Member bei Abnehmen ohne Kalorienzählen und lernte viele nützliche Dinge über die Ernährung. Heute, Juni 2025, zeigt meine Waage 61,9 Kilogramm. Ich habe ohne Hungern, ohne extreme Süßhungerattacken, ohne Leiden, mit unkompliziertem Kochen, mit gängigen Lebensmitteln aus dem Supermarkt, ohne Zusatzmittel oder Pülverchen abgenommen. Ich habe meine Ernährung im Alltag umgestellt. War bereits 3 Tage in den Ferien und gehe auch ab und zu auswärts essen. Ich wähle anders, gönne mir aber auch mal etwas. Mir ist bewusst, dass diese Nahrungsmittelumstellung für immer ist, sonst werden die Kilos wiederkommen. Ich habe aber nie das Gefühl, dass ich verzichten muss, dass ich nach Speisen meiner 3 Teenager lechze. Nur ich alleine bestimme, wohin die Reise führt, was und wie viel ich mir neben der gesunden Ernährung gönnen will, kann und darf, um mein Wunschgewicht zu erreichen. Es ist nicht nur für mein Äußeres, es geht auch um meine Gesundheit. Ich bin überaus dankbar, dass ich auf Milena und Daniels Instagram-Account und Podcast gestoßen bin. Dass ich mich für den Kurs entschieden habe, das hat buchstäblich mein Leben in kurzer Zeit verändert. Ich bin überglücklich.
Und wenn du jetzt Lust hast, dich bei Abnehmen ohne Kalorienzählen anzumelden, dann kannst du dich noch bis nächsten Sonntag, 29.06. für die nächste Runde anmelden. Und falls du dich fragst, was ist das Ganze überhaupt, was machen wir da überhaupt und wie funktioniert das, dann schau gerne einmal auf der passenden Webseite vorbei, da findest du alle Infos. Und falls du dann noch weitere Fragen hast, dann sind wir natürlich gern zur Stelle und beantworten dir die Fragen. Aber ansonsten ist es wichtig, dass du die Deadline im Kopf hast, denn wir haben leider immer wieder viele Nachrichten, die dann hinterher sagen, ah, ich habe es verpasst, kann ich noch dabei sein? Und wir öffnen uns wirklich nur zeitlich begrenzt.
Ja, und ich würde sagen, das war doch mal wieder eine echt lange Folge, echt auch ein sehr komplexes Thema, zu dem man natürlich noch viel, viel mehr sagen könnte. Aber ich würde sagen, wir beenden die Folge an dieser Stelle.
Und alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei.
Oh ja.
Okay, ja, wir beenden die Folge. Wenn dir die Podcast-Folge gefallen hat, dann lass gerne eine 5-Sterne-Bewertung da, zum Beispiel bei Spotify oder bei Apple Podcast und empfehle sie auch an Freunden weiter. Und ansonsten hören wir uns das nächste Mal wieder.
Bis dahin.
Tschüss.